Und ich habe leider das Gefühl, dass es tatsächlich so ist, gerade seit Bachelor-Master-Zeiten, dass sich da ein Narrativ immer wieder erzählt wird, dass die Studierenden eher nur schauen, was passt in meinen Stundenplan, wie kann ich sozusagen mit dem geringsten Aufwand viele Leistungen erwerben. Und dass so wenig, ja, was als intrinsische Motivation beschrieben wird, dass davon so wenig da sei. Und das, ja, erzählen wir Lehrende uns ja leider dann auch oft wiederholt untereinander. Und irgendwann wird es dann auch so eine Dynamik, man glaubt daran und man hat eine niedrige Erwartung an die inhaltlichen Diskussionen in den Kursen. Und das versuche ich bei mir wirklich, ja, zu vermeiden.
Willkommen zu dieser Folge des Unconditional Teaching Podcasts. Unconditional Teaching ist ein Projekt von Till Zibora, Jessica Koch und mir, Katharina Pietsch. Gemeinsam schreiben wir Artikel und nehmen Interviews auf, in denen es darum geht, wie wir in der Hochschullehre produktivere und gesündere Lehr-Lern-Beziehungen etablieren können. In dieser Folge des Unconditional Teaching Podcasts sprechen wir mit Tabea Weber, die uns im Frühjahr kontaktiert hat, weil sie unser Projekt spannend fand und Interesse daran hatte, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben direkt viele Gemeinsamkeiten in der Art festgestellt, wie wir über Hochschullehre denken und wie wir mit Studierenden umgehen möchten und haben dann im Juli dazu diese Podcast-Folge aufgenommen. Im ersten Teil dieser Folge sprechen wir mit Tabea über Narrative, die Lehrende sich über Studierende erzählen und wie die daraus entstehenden negativen Erwartungen sich wiederum auf den Unterricht auswirken. Und wir sprechen darüber, wie ironischerweise die Institution mit ihrem Credit-Point-System eigentlich genau das Verhalten von Studierenden fördert und belohnt, für das sie dann von Lehrenden wiederum kritisiert werden. Tabea macht stark, dass wir uns weder dieser Systemlogik noch den negativen Klischees und Stereotypen über Studierende unterordnen müssen, sondern dass es auch anders geht. Sie erzählt zum Beispiel davon, wie sie mit einer anderen Erwartungshaltung und einer großen Offenheit für das Forschungsinteresse der Studierenden ihre eigene Lehrpraxis so gestaltet, dass es in ihren Seminaren ganz viel Raum für Austausch und das Entwickeln von Ideen gibt.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Team Unteach hat heute zu Gast Tabea Weber. Tabea, du hast uns neulich kontaktiert und warst total begeistert von den Inhalten, die du auf unserer Webseite gelesen hast. Du hast in einem meiner Seminare schon mal einen Gastvortrag gehalten. Also wir kennen uns aus der Uni Bielefeld. Aber jetzt ist das erste Mal, dass wir nochmal auf einer anderen inhaltlichen Ebene in Kontakt gekommen sind. Und wir haben bei unseren ersten Gesprächen total viel Gemeinsamkeiten von unserer Haltung und auch von Unterrichtspraktiken entdeckt. Und dann kam sofort die Idee auf, hey, lass uns doch mal einen Podcast mit dir aufnehmen, wo du ein bisschen was aus deiner Lehre erzählen kannst, aus deinen Erfahrungen, wo sich die mit unseren überschneiden und wo wir uns ein bisschen inspirieren können. Und wir freuen uns total, dich heute hier zu haben. Magst du ein paar Worte zu dir sagen, was du machst, wo du gerade arbeitest, und dann kommen wir ins Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön für die nette Einladung erstmal. Also ich bin sehr gespannt, gerade nach dem Hören eurer Podcasts, was ich da so ein bisschen in Austausch bringen kann. Und ja, ganz kurz zu mir. Ich arbeite jetzt an der Uni Bielefeld eigentlich wirklich nur als freie Lehrbeauftragte, habe mein erstes Seminar mitgemacht mit einer anderen Kollegin, eigentlich nur so ehrenamtlich im Teamteaching 2012 im Wintersemester, und habe dann eigene Seminare gestaltet seit 2015 bis jetzt im Grunde der Dinge mit einer kleinen Unterbrechung. Und ja, das ist so im Cultural Studies Bereich, der Bereich, in dem ich selber eben auch forsche. Derzeit bin ich hauptsächlich eigentlich an der Tierärztlichen Hochschule Hannover tätig und da eben in einem Diskursprojekt. Aber gerade als ich eben auf euer Projekt gestoßen bin, ja, ist für mich nochmal, mein Herz schlägt einfach sehr für die Lehre, das muss man so sagen. Und da sehe ich sehr, sehr spannende Ansätze bei euch und finde das vor allem toll, dass man wirklich die Möglichkeit hat, mal so grundsätzlich Dinge stärker zu reflektieren, auch im Austausch zu reflektieren. Und ich glaube, dass da sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen auch sind, die da ja einen Bedarf sehen und die da auch ja wirklich viel zu beisteuern können. Ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Genau, ja.
Ja,
freue mich, dass ich dabei sein kann.
Wir freuen uns auch. Ich erinnere mich, dass ich, nochmal zu deiner Lehre, ich erinnere mich, dass ich damals im EKVV über deinen Namen gestoßen bin, weil du irgendwas zu Artificial Intelligence angeboten hast. Also du hast immer total spannende Kursthemen angeboten. Dann haben wir zusammen eine Masterarbeit betreut, wo es um Kannibalismus ging, also Repräsentation von Kannibalen in populärkulturellen Medien. Magst du noch mal kurz sagen, was so deine Themen sind, deine Expertisen?
Ja, sehr gerne. Also es sind tatsächlich oft so ein bisschen, ja, was andere dann als wilde Themen bezeichnen, die ich aber für sehr wichtig halte. Also gerade popkulturelle Schwerpunkte, würde ich schon sagen. Ich mache durchaus auch Literaturkurse, aber es ist schon moderne, postmoderne und gerne eben auch solche, ja, Beziehungskategorieapparate, die hinterfragt werden, wie beispielsweise die Mensch-Tier-Beziehung, die Natur-Technik-Dichotomie, die vielleicht gar keine mehr ist, geht so ein bisschen in Richtung Posthumanismus-Theorien, teilweise auch philosophische Sachen, aber eben in diesem Cultural Studies-Kontext sich wirklich ganz unterschiedliche Medien mal anzugucken in Bezug auf das, was wir oft für so selbstverständlich halten, was aber vielleicht heute nicht mehr selbstverständlich ist. Also gerade bei den Themen, die du genannt hast, künstliche Intelligenz und Biotechnologie, das sind ja einfach Themen, die ganz stark auch in unserem Bereich Anglistik, Amerikanistik Thema sind in der Literatur, aber auch im Film und zunehmend kritisch und ich würde persönlich sagen, auch sehr ambivalent verhandelt werden, gerade so auch durch diesen Serienboom mittlerweile. Und das ist was, das man sehr, sehr schön mit Studierenden besprechen kann, finde ich, und dann auch eben entsprechend mit Theorien untermauern. Und ja, da habe ich sehr positive Erfahrungen mitgebracht, auch bei dem Kannibalismus-Thema zum Beispiel, was, glaube ich, war bisher tatsächlich das schwerste Seminar, was ich unterrichtet habe, weil man da einfach sehr, sehr aufpassen muss, aber da gleichzeitig auch ganz tolle Ansätze sind, wie man intersektionelle Analyse zum Beispiel machen kann und auf Dinge zurückgreifen, die die Studierenden natürlich schon kennen aus anderen Kursen und auch aus ihren privaten Interessensgebieten. Ja, genau.
Und sind das auch die Themen, die du jetzt an der Tierärztlichen Hochschule behandelst? Oder was machst du dort?
Also dort bin ich eigentlich, muss ich sagen, eher reingerutscht tatsächlich über Kontakte, weil eine andere Kollegin, die dort schon war, wusste, dass ich zur Mensch-Tier-Beziehung forsche und ja, eigentlich so diese geisteswissenschaftliche Perspektive dort mitbringe, die eben jetzt ausgerechnet für ein Projekt tatsächlich erwünscht und wichtig war, was Kommunikationstheoretisches zu haben, aber eben auch eine Person, die generell interessiert ist an der Kultur der Mensch-Tier-Beziehung sozusagen. Und ja, genau, ansonsten sitzen da tatsächlich eher Medizinerinnen aus der Humanmedizin oder Veterinärmedizin, einzelne Leute aus der Philosophie und es ist wirklich Bioethik, Tierethik sozusagen der Schwerpunkt. Also da geht es dann eher auch um die Praxis, genau.
Super cool.
Das ist ziemlich cool, ja.
Und könntest du ein bisschen was dazu sagen? Wir haben uns ja schon darüber unterhalten, dass wir eigentlich total viele Gemeinsamkeiten haben, was unsere Herangehensweise an Lehre angeht und auch was die Dinge angeht, die uns irgendwie daran stören, wie Hochschullehre gemacht wird, die uns daran stören, wie entweder Institutionen oder Lehrende als Individuen über Studierende denken. Und ich fände es total interessant, ein bisschen von dir zu hören, falls du Lust hast, wie so deine eigene Herangehensweise an Lehre ist und vielleicht auch, wie sich das entwickelt hat. Also wo kommt es bei dir her? Wo sind sozusagen die verschiedenen Spuren, die dann so jetzt bei uns Vieren irgendwie sich schon relativ stark so treffen?
Ja, vielleicht erstmal der Grundsatz, dass ich eigentlich an die Lehre gekommen bin, weil ich tatsächlich diese Verzahnung von Forschung und Lehre enorm wichtig finde. Und für mich ist eigentlich ein Grundsatz, dass ich versuche zumindest wirklich auch neue Themen immer anzubieten, jetzt idealerweise nicht zu viel zu wiederholen, habe ich jetzt in der digitalen Lehre doch die ersten Male gemacht, dass ich einmal sehr ähnliche Kurse mit nur unterschiedlichem Primärmaterial gehalten habe. Eigentlich finde ich es toll, immer was Neues zu machen, jedes Semester, weil ich tatsächlich auch finde, wenn man so diese Erwartungshaltung hat, dass man selber auch was Neues, neue Impulse, neue Inspirationen rausnehmen kann, das wird natürlich sehr stark befördert, dadurch tatsächlich auch neue Themen zu machen. Und ich glaube, für die Studierenden ist es auch schön, wenn man so ein bisschen, ja, so einen Blumenstrauß an Themen sozusagen präsentiert. Das heißt, für mich ist eigentlich ein Kernansatz, wie ich versuche, Lehre zu machen. Und ich glaube, nicht immer werde ich dem selber gerecht, aber dass ich wirklich erwarte, dass da tatsächlich wertvolle Inputs von allen Seiten kommen. Also, dass ich versuche, nicht da eben, gerade in den Seminaren, die ich hauptsächlich eben gebe, nicht nur selber was einzubringen irgendwie und bestimmte Dinge auch zu erwarten an Output von Seiten der Studierenden, sondern dass es tatsächlich ein Austausch ist. Also es ist so ja, Grundideen, die ich im Kopf habe, was tatsächlich, das hat ganz viel damit zu tun, was ihr angedeutet habt eben, dass man ja so gewisse Bilder hat davon, wie die Gruppe, mit der man dann arbeitet, ausschaut und wie so die Klientel im Studiengang generell ausschaut, ne? Sowohl von Seiten der Lehrenden, mit wem zusammen bin ich im Kollegium, aber eben auch, was für Studierende, was für Interessen sind da, wie wird sozusagen studiert, was sind Erwartungshaltungen an die Seminare. Und ich habe leider das Gefühl, dass es tatsächlich so ist, gerade seit Bachelor-Master-Zeiten, dass sich da ein Narrativ immer wieder erzählt wird, dass da eine sehr starke Ökonomisierung stattfindet, die sich eben, also das ist so, ist kein Narrativ, aber dass die Studierenden damit in der Form umgehen, dass sie eher nur schauen, was passt in meinen Stundenplan, wie kann ich sozusagen mit dem geringsten Aufwand viele Leistungen erwerben und dass so wenig, ja, was als intrinsische Motivation beschrieben wird, dass davon so wenig da sei. Und das ja erzählen wir Lehrende uns ja leider dann auch oft wiederholt untereinander und irgendwann wird es dann auch so eine Dynamik, man glaubt daran und man hat eine niedrige Erwartung an die inhaltlichen Diskussionen in den Kursen. Und das versuche ich bei mir wirklich ja zu vermeiden, indem ich mir wirklich immer sage, okay, versuch da frisch reinzugehen. Ich erwarte erstmal vielleicht nichts Konkretes. Das ist natürlich so ein Spagat, wenn man eigentlich ja immer lernt, dass man sozusagen Unterrichtsvorbereitungen trifft und auch wirklich erwartete Antworten für sich vielleicht listet. Das mache ich zum Beispiel mittlerweile nicht mehr. Natürlich überlege ich, in welche Richtung könnten Diskussionen gehen und habe dann unterschiedliche Optionen vorbereitet, was man an Material weiter reinspielt. Ich versuche aber wirklich da die Studierenden stark einzubeziehen. Das ist wirklich, also wenn Themen angerissen werden, dass man die in die nächste Session reinnimmt, gerade bei den Primärquellen in diesen popkulturellen Themen. Und dass ich eben offen bin für unterschiedliche Antworten. Also was ich ganz kritisch sehe, ist tatsächlich dieses, naja, man hat den Eindruck, der die Lehrende erwartet, ganz bestimmte Reaktionen, ganz bestimmte Interpretationsideen, die werden dann eben gelistet und das wird so lange weiter diskutiert, bis das kommt. Das wird dann irgendwie gesammelt und das ist natürlich eine Dynamik, in die man leicht reinkommt, die ich aber versuche zu vermeiden, sondern dass man wirklich sagt, okay, es soll wirklich ein offener Austausch sein und diese eben genannte Erwartungshaltung, da kann was Spannendes kommen von allen Seiten und da muss auch entsprechend Raum für sein. Das ist gleichzeitig auch eine große Kritik an mich selber, so kennt ihr ja vielleicht auch, bei Themen, die man selber spannend findet, möchte man auch vielleicht mal länger selbst monologisieren und seine Ideen da raushauen. Darum soll es ja aber eigentlich nicht im Schwerpunkt gehen. Da so eine Balance zu finden, das finde ich wahnsinnig spannend. Aber ich versuche mir das immer wieder zu sagen. Also gerade nicht in diese Klischees so reinzurutschen, die dann gegenseitig einfach vorhanden sind und den Diskurs prägen und die Seminare prägen.
Du hast gerade Klischees angesprochen und mir fallen selbst sofort so ein paar Beispiele ein, aber was sind die Sachen, die dir in der Lehre oder im Gespräch mit KollegInnen selbst aufgefallen sind oder auch im Gespräch mit Studierenden? Was sind so die gängigen Stereotype und Klischees, die du versuchst zu umfahren oder auszuhebeln mit so einer Art von Unterricht?
Also ich glaube, von Lehrendenseite, das, was mir am häufigsten begegnet ist auf Konferenzen und in unterschiedlichen Institutionen in der Lehre, ist tatsächlich dieser Typus des Studenten oder der Studentin, die eben möglichst viele Veranstaltungen studieren, gleichzeitig in ihren Stundenplan nehmen, aber eigentlich wirklich nur auf die Endnote sozusagen schauen oder die nötigsten Dinge für die Credits tun, aber inhaltlich eigentlich völlig gleichgültig sind. Und das ist ein Klischee oder ein Narrativ, an das ich überhaupt nicht glaube, wo ich aber gleichzeitig auch dann im Gespräch gerne eben sage, es ist einfach dieser Ökonomiezwang da. Man hat diese starke Modularisierung und Verschulung im System und es ist tatsächlich, könnte man auch als Stärke sehen, würde ich sagen, wenn dann einzelne Veranstaltungen eben wirklich in der Form abgerissen werden sozusagen. Und diese ganze Bandbreite von, da ist jemand, der die wirklich mega interessiert ist am Thema und ganz viel sagen möchte, extra bereit ist, noch vielleicht Projekte beizusteuern, mehr zu lesen, mehr Input haben möchte, bis hin zu, naja, ich sitze hier vielleicht wirklich meine Zeit ab, mache das Nötigste für die Studienleistung, wie es bei uns in Bielefeld heißt. Das muss auch in Ordnung sein. Das ist einfach so, wie es vom System angelegt ist. Und solange das so ist, muss ich das akzeptieren. Also das ist ein Narrativ, dieser faule Student will ich nicht sagen, aber output-orientierte Student oder diese output-orientierte Studentin ist so ein Klischee, mit dem ich gerne brechen würde oder das ich hinterfragen möchte. Das ist, glaube ich, auch wirklich das Stärkste, was mir gerade einfällt. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch die Lehrende, die eben sehr distanziert und auch erwartungslos ist, ne? Also dieses Bild, naja, ob es jetzt ProfessorInnen sind oder andere Lehrende, dass da eigentlich gar nicht erwartet wird, dass Inhalte von Seiten der Studierenden kommen, sondern dass da ein Programm abgerissen wird und ja, da auch eigentlich sonst nicht viel Nähe ist. Und dass es überhaupt keine Beteiligung an sowas wie, ja, dass es keinen Forschungsaustausch gibt oder ein Gespräch auf Augenhöhe, sondern wirklich eher, naja, ich gucke, dass ich meine Leistungen einreiche, dann wird das häufig auch gar nicht wirklich so genau angeschaut. Die haben ja viel zu tun, die Lehrenden. Und ja, ich kriege dann eben meine Leistung oder meine Note da ins Transkript geknallt und schlimmstenfalls völlig ohne Feedback. Die sind an mir also nicht interessiert. Das wäre das Klischee. Ne? Die machen ihre Forschung, sind aber eigentlich in einem anderen Raum. Und ja, auch wenn es vielleicht mal hierarchiefrei ausschaut, ist es letzten Endes so, es ist ein anderes Level. Und da versuche ich gegen anzugehen, tatsächlich persönlich. Ja.
Ja, das finde ich total wichtig und wahnsinnig spannend zu besprechen, weil ich glaube, oder zumindest ging das mir so, als ich angefangen habe, Lehre zu machen, ich habe überhaupt nicht verstanden, dass bestimmt, dass diese Stereotypen, Narrative und tatsächlich auch Wirklichkeiten von Studieren und Lernen an der Uni, dass das Coping-Mechanismen sind für die Art und Weise, wie das deutsche Unisystem gerade versucht, möglichst viele Studierende in möglichst kurzer Zeit durchzupeitschen. Und das sind Coping-Mechanismen nicht nur für Studierende, sondern das sind auch Coping-Mechanismen für Lehrende, die zu Stereotypen führen und zu Narrativen führen, die eigentlich extrem problematisch sind. Also zum Beispiel die Idee von den Studierenden, die mehrere Kurse gleichzeitig machen oder die in einem Kurs sitzen und quasi nur die Studienleistung machen. Ich glaube, der Grundfehler ist zu glauben, dass sie das aus Bösartigkeit machen oder aus bösartigem Desinteresse und dass nur weil sie das in meinem Kurs machen, dass sie in meinem Kurs sitzen, nur für die Studienleistung, obwohl sie sich vielleicht sogar null für mein Thema interessieren, dass das wahr ist für alles, was sie studieren. Das ist faktisch nicht so. Also es gibt mit Sicherheit Studierende, die wie es in jeder Gruppe Leute gibt, die sich eigentlich gar nicht interessieren, gibt es bestimmt. Aber die meisten Studierenden wissen sehr genau, wofür sie sich interessieren und welche Kurse sie machen, weil sie sie halt machen müssen. Das war in meinem Studium mit Sicherheit so, also hundertprozentig so. Ich habe Linguistik gemacht, weil ich es musste. Linguistik ist ein tolles Fach, aber ich verstehe es nicht. Und dementsprechend habe ich nur die Studienleistung gewollt. Und zwar mit möglichst wenig Aufwand, weil ich wusste, that's not my thing. Und auf Lernenseite gibt es aber auch Coping-Mechanismen, um mit diesem System irgendwie klarzukommen. Also so ungut das ist, aber dieses Zurückfallen auf ganz simple Testmethoden, gerade jetzt so im Online-Semester, einfach mal einen Online-Test Multiple-Choice hochzuladen, wo wirklich nicht viel, also da bleibt einfach akademisch nicht viel hängen bei solchen Sachen. Aber das ist eine Strategie, die versucht, Zeit und Energie zu sparen in einer Situation, in der es anstrengend ist und in der es schwierig ist, gute Lehrer zu machen. Also nicht alles passiert aus bösartigem Willen oder weil sich Leute nicht interessieren. Und das finde ich extrem wichtig, da drauf zu gucken, okay, was machen diese Gedanken oder diese festgesetzten Stereotype mit uns, wenn wir in den Unterricht reingehen und was hat das für einen Einfluss darauf, wie wir miteinander kommunizieren?
Ich würde gerne dazu eine Anekdote erzählen oder dazu beitragen. Ich habe neulich einen Workshop gegeben für Lehrende der Uni Bielefeld zu empathischer Kommunikation in Lehr-Lern-Beziehungen. Und am Anfang frage ich immer ab, warum seid ihr hier? Was erhofft ihr euch aus dem Workshop? Und zwei oder drei der TeilnehmerInnen haben ganz offen gesagt, ich brauche hier die Punkte für die Veranstaltung, für das Zertifikat Hochschullehre. Und ich habe gar nicht so große Vorerwartungen eigentlich. Ich habe das gewählt, genommen, weil es gut in meinen Zeitplan passt. Und die haben das gesagt, relativ selbstverständlich, mit einem leichten entschuldigenden Tonfall, dass sie jetzt nicht viel dabei zu tragen haben. Aber die Erwartungshaltung war, dass das okay ist und dass das irgendwie eine gewisse Selbstverständlichkeit hat. Und nicht als Opportunismus abgestempelt wird oder Faulheit, sondern akzeptiert wird. Und ich habe das zum Anlass genommen, zu sagen, ja, es ist ihr setzt halt eure Prioritäten und das ist völlig selbstverständlich, so wie ich das für meine Studierenden akzeptiere, akzeptiere ich das für euch auch. Und darüber sind wir erstmal ins Gespräch gekommen. Ne? Was heißt das für Studierende zu akzeptieren? Und wir für uns haben das, glaube ich, früh umgeframed, als wir erkennen an, dass unsere Studierenden eben verantwortlich dafür sind, ein Vollzeitjob, der das Studium eben sein soll, mit allen Anforderungen ihres Alltags übereinzubringen und dabei eben Prioritäten setzen zu müssen und durchaus auf das eigene Wohl zu schauen und das Beste für sich mitzunehmen. Und dazu gehört, wie wir das alle aus unserem professionellen Leben kennen, eben ab und zu Abkürzungen zu nehmen oder was mitzunehmen, was vielleicht ein bisschen leichter ist, unsere Energie auf die eine Sache zu konzentrieren und bei anderen Sachen weniger Energie reinzustecken, weil das das einzig Vernünftige zu tun ist. Und das ist mir immer ermöglicht, in meiner Lehre, das einfach nicht persönlich zu nehmen, wenn ich das Gefühl habe, da sitzen einzelne Leute, die sind wenig motiviert, mir was zurückzugeben oder für sich was zu erarbeiten, sondern die reißen das halt ab. Und dass das nie die Mehrheit ist, ist völlig klar. Es sind immer nur Einzelne. Also davon zu generalisieren, ist einfach eine Form von Selbstsabotage, sage ich mal. Und dann die andere Seite dieser Haltung, das habe ich bei dir, Tabea, auch ganz deutlich rausgehört, ist, okay, die Leute, die noch nicht wissen, dass sie interessiert sind an meinen Themen, die versuche ich eben zu begeistern und mitzunehmen. Das ist mein Job, warum sollte ich das nicht machen? Das einfach nur zu erwarten, bei all den Themen, an denen Studierende so arbeiten, das erscheint nicht sinnvoll. Sondern dann muss ich eben als Lehrender mein Bestes geben, um Leute mitzunehmen und auf meine Seite zu bekommen, wenn sie da nicht eh schon sind. Aber meine Erwartungshaltung ist, dass das in der Regel gelingt und dass die meisten das wollen, weil sie eben intrinsisch motiviert sind und interessiert sind, vielleicht noch nicht an meinen Themen, aber das ist dann an mir zu ändern.
Ich würde, glaube ich, sogar noch weiter gehen. Ich würde sagen, dass eigentlich so, wie das System designed ist mit den Credit Points, ist der Default-Zustand, dass ich für Credit Points studiere. Und die Ausnahme ist eigentlich, dass ich für Inhalte studiere, weil die Inhalte, die sind ja, die kommen gar nicht in der Art institutionell vor, wie die Credit Points vorkommen. Studierende werden normalerweise ja, kommunizieren ja nicht über Inhalte. Das, was sie an der Uni machen und arbeiten, sind Prüfungsleistungen, aber nicht Formen von Ideenaustausch. Das, was nachher im Transcript sich niederschlägt, sind die Credit Points, aber nicht die inhaltliche Arbeit. Das heißt, das System ist ganz klar so designt, dass es eine hohe Priorität und eine hohe Sichtbarkeit auf den erzielten Credit Points gibt und nicht auf dem, was Studierende an inhaltlichem Austausch, an Inspiration, an kreativen Ideen, die sie in ihrer Forschung, in ihrem Dasein als Forschende gemacht haben, die Art von Resonanz, die sie darauf bekommen haben. Das ist eigentlich ein Bereich, für den man als Lehrende sehr stark kämpfen muss, um das überhaupt in die Lehre reinzubringen. Und das dann aber von Studierenden erwartet wird und sie sogar bestraft werden durch Blaming und Guilting, wenn sie das machen, was das System nahelegt, also was das System als Default-Zustand beschreibt, nämlich nach Credit Points zu arbeiten, das ist eine von diesen ganz großen Paradoxien, die ich total krass finde und wo ich mich auch immer sehr drüber wundere, dass das nicht von mehr Leuten gesehen wird. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass einfach nur eine Anerkennung dafür zu haben, dass das so ist und auch eine Anerkennung dafür zu haben, dass wenn Studierende sich so verhalten, dass sie dann nichts falsch machen, sondern dass sie eigentlich nur das System ernster nehmen als die Leute, die tatsächlich versuchen, inhaltlich zu arbeiten, die mit einer hohen intrinsischen Motivation in Seminare gehen und die dann
auch oft, glaube ich, Enttäuschungserlebnisse haben. Zumindest hatte ich die als Studierende total häufig, wenn man aus hoher intrinsischer Motivation versucht, inhaltlich zu arbeiten und das Einzige, was man zurückbekommt, ist eine Note. Das heißt, selbst wenn ich diese impliziten Anforderungen an mich als irgendwie forschen oder zumindest inhaltlich interessierte und intrinsisch motivierte Person erfülle, bekomme ich dafür total selten was zurück. Und ich glaube deswegen, dass generell die Anerkennung dafür, dass das System eine bestimmte Haltung nahelegt und dass Studierende total das Recht haben, sich auch so zu verhalten, dass das, glaube ich, schon total viel macht, weil einfach nur Anerkennung zu bekommen dafür, dass es total okay ist, so zu sein, wie man ist, ganz viel öffnet, ganz viele Möglichkeiten öffnet dafür, Dinge vielleicht auch anders zu machen, wenn man Angebote bekommt, die vertrauenswürdig danach klingen, dass andere Dinge auch möglich sind.
Ja, ich mache da gerne immer den Unterschied zwischen der administrativen Währung und der akademischen Währung. Also auf der einen Seite das, was die Uni verlangt, damit man eine Note, Credit Points und einen Abschluss bekommt, auf der einen Seite als administrative Währung, auf der anderen Seite die akademische Erfahrung, der Austausch, das Wissen, die Diskursfähigkeit. Und ich glaube, als Lehrende tun wir gerne so, als wenn die akademische Währung gleichzusetzen ist oder beinhaltet, wofür Leute administrative Währung bekommen. Aber das ist faktisch nicht so. Die ganzen Modulbeschreibungen und die Struktur der Studiengänge ist ja darauf ausgelegt, die Uni abzusichern, damit wir sagen können, das dürfen wir von euch verlangen und ihr lasst euch darauf ein, dass wir das hier von euch verlangen und im Gegenzug geben wir euch, wenn ihr 30 Stunden oder 60 Stunden für so und so viele Credit Points einsetzt, bekommt ihr diesen Wisch Papier oder diesen Eintrag im Transkript. Das ist ja ein reiner administrativer Exchange. Da ist ja überhaupt nicht abgebildet, ob jemand tatsächlich akademischen Fortschritt gemacht hat oder intellektuell das nächste Level Up erreicht hat oder befähigt ist, an irgendeinem Diskurs teilzunehmen. Also das kann das ja überhaupt gar nicht abbilden. Und so zu tun, als wären die beiden Dinge das Gleiche und als wenn wir das Gleiche immer wollen, ist, glaube ich, total fehlgeleitet einfach.
Ja, das würde ich so total unterschreiben, Jessica. Und ich glaube auch, da sind wir wieder so ein bisschen bei diesen Selbstbildern und Fremdbildern eigentlich angelangt. Na, wenn, was du jetzt angesprochen hast, ja eben dieses eine Klischee, dass auf der einen Seite nur die KonsumentInnen sind sozusagen und auf der anderen Seite ja relativ desinteressierte Lehrende. Ich glaube auch, dass das absolut nicht stimmt. Und dass selbst wenn da so eine vermeintlich passive Konsumhaltung wäre auf der einen Seite, gerade bei der digitalen Lehre, dass das auch absolut ja Selbstschutz ist und einfach auch eine Taktik, sowas wie Mental Health wirklich aufrechtzuerhalten. Vielleicht eine Taktik, die man selber manchmal mehr lernen müsste. Und es ist auch gleichzeitig hier wieder Thema, finde ich, dass wir über diese Beziehungsebene dann reden und verhandeln, weil auf der einen Seite diese Distanz ja beklagt wird zu den Lehrenden. Und auch viele Lehrende ja eben die Distanz zu den Themen oder das Unbeteiligtsein der Studierenden beklagen. Und auf der anderen Seite, dass so vom System befördert wird. Also was ich persönlich jetzt selber gerade ganz stark bei der digitalen Lehre auch in den letzten Semestern jetzt gemerkt habe, ist, dass es bei mir enorm wichtig war, tatsächlich auch bei aller Ideologie, die man vielleicht da in sich trägt, oder dass man wirklich möglichst viel dann auch leisten möchte und ausgleichen, dass man nicht die Präsenz hat, nicht den Austausch in Präsenz hat. Don't make too many promises sozusagen. Also da habe ich mich stark bei ertappt, dass ich wirklich dann gesagt habe, okay, ich richte euch beispielsweise noch ein Padlet ein und da bleiben wir in Austausch, auch zwischen bestimmten Seminarsitzungen. Könnt ihr da posten? Ich lese das täglich, gehe drauf ein. Ja, teilweise war es dann so, dass das rege in Anspruch genommen wurde, aber vielleicht hat man es dann doch mal einen Tag nicht geschafft, darauf zu antworten. Oder ein Anspruch an mich selber ist eigentlich auch wirklich, Studierenden-E-Mails zeitnah zu beantworten. Und teilweise war ich dann so voreilig und habe gesagt, normalerweise antworte ich immer am selben Tag. Das ist aber einfach nicht immer leistbar, wenn es hunderte Mails jeden Tag sind und erfahrungsgemäß waren es während der Lockdowns tatsächlich auch mehr E-Mails, nicht nur zu Prüfungsleistungen, sondern eben auch durch von interessierten Studierenden, wo es um AQTs ging oder um Seminarinhalte, kommt das und das noch dran. Also eigentlich Dinge, über die ich mich freuen müsste als Lehrende, aber da ist es dann oft wirklich nicht der zeitliche Space gewesen, um wirklich da binnen Stunden zu antworten. Und dann haben die Leute natürlich, weil ich aber gesagt habe, ich antworte eigentlich meistens direkt am selben Tag, kamen dann Rückfragen, haben Sie es denn gelesen? Und das ist eigentlich eine Sache, habe ich genauso angekündigt und musste es dann auch liefern. Also da bin ich vorsichtig geworden, denn da habe ich wirklich gemerkt, in der digitalen Lehre konnte ich oft nicht leisten, was ich mir selbst vorgenommen habe. Und das wäre genauso, dass die dann sagen könnten, naja, das ist wieder eine Lehrende, die nimmt den Mund sehr voll, inszeniert sich da als zugewandte Dozentin, aber löst das Versprechen nicht ein. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich auch an mir sehr kritisch sehe und wo man generell aufpassen muss. Oder wir Lehrende, was wir eben versprechen, gerade wenn wir vielleicht was anders machen wollen, dann, dass man wirklich nur das irgendwie ankündigt, was man auch einlösen kann. Und damit es eben nicht wieder diese negativen Bilder und Stereotype letzten Endes befördert. Und gleichzeitig wollte ich noch sagen zu dem, was Jessica und Katharina gerade ausgeführt haben, dass ich wirklich auch glaube, gerade mit dieser Fixierung auf die Credits und mit dieser starken Normierung natürlich im ganzen Modulsystem, dass eigentlich sich die Lehrenden ja nicht beschweren dürfen, dass es dann teilweise vielleicht sehr schwer fällt, gerade so bei ersten Hausarbeiten zum Beispiel oder Modulabschlussprüfungen eigene Themen zu generieren, was dann ja üblicherweise gefordert ist. Und dann wird das ja auch oft eben mit diesem Labeling dann ja mit diesen Etiketten versehen, da wäre eben keine intrinsische Motivation oder kein Interesse an den Themen und sobald keine Vorgabe für ein Essay-Thema da ist, hakt's. Und ich würde eben sagen, genau da fehlen eben die Routinen. Und trotzdem, wenn man es ein paar Mal macht oder wenn die Studierenden ihre Zeit dazu bekommen und auch darauf vorbereitet sind, das kommt dann auf euch zu, überlegt euch schon mal, hört schon mal drauf, was findet ihr besonders spannend, legt euch ein bisschen was zurück sozusagen, macht euch mal Notizen, wo würdet ihr gern weiter diskutieren, aber jetzt ist keine Zeit mehr in der Seminar-Session, dann klappt das sehr wohl. Und da kommen teilweise wirklich eben die Vorschläge von Themen und Primärquellen, an die man selber noch nicht gedacht hat. Und man zieht neue Inspirationsmomente draus und es kann ein Austausch stattfinden. Aber das kann auch nur passieren, wenn, glaube ich, die Lehre ein Stück weit transparent ist und wenn eben diese positive Erwartung auch da ist von Lehrendenseite. Und dann umgekehrt die Studierenden auch merken, ich kann mich darauf verlassen, ich kann meinen Teil einbringen, wenn ich Interesse habe. Ich werde aber auch ernst genommen, wenn ich Schwierigkeiten habe, zum Beispiel eine Fragestellung zu generieren. Ich werde tatsächlich begleitet bei einem Schreibprojekt und eben nicht nur, mail mir die Outline und ich gebe dir da was, das geht oder das geht nicht zurück. Und das war dann die Begleitung. Also das ist eigentlich auch was, wo sie mehr erwarten dürfen. Und da muss man natürlich auch dann entsprechend zeitliche Ressourcen freischaufeln und das so organisieren. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch wirklich eine große Schwierigkeit, dass es oft schwer umsetzbar ist. Die andere Sache ist, glaube ich, dass wir auch so eine Narrative haben, ganz stark in den Geisteswissenschaften, dass wir eigentlich als Lehrende oft angehalten sind, Distanz zu wahren. Also ich kann da nur für mich sprechen, aber ich bin ursprünglich auch als Lehrerin für Sekundarstufe ausgebildet worden. Und es war immer dieses constant narrative, you need to keep your distance. Also dass wirklich man keine Autorität oder keine Autorität hätte vor einer Klasse von SchülerInnen oder eben auch wirklich den Respekt, den man ja braucht, um gute Lehre zu machen, damit die einen auch ernst nehmen. Das bekäme man eben nur über Distanz. Deswegen sei Altersdistanz eben wichtig, aber auch sprachliche Distanz. Und das sehe ich an der Uni auch genauso, dass das so verhandelt wird. Also bloß nicht duzen und vor allem auch in den Sprechstunden keep your distance. Und auf der einen Seite kann ich da ein kleines Stück mitgehen, dass man wirklich natürlich bei seinen eigenen, bei seinem Bereich bleiben sollte. Also wenn ich jetzt Studierende habe, gerade in der Pandemie, die tatsächlich mir darüber berichten, dass sie persönliche Schwierigkeiten haben, so dann finde ich es menschlich absolut nicht zumutbar, das zu ignorieren oder das abzuwürgen. Aber ich kann darauf eingehen und sagen, es ist natürlich nicht mein fachliches Ressort. Ich nehme das aber ernst. Ich kann von meiner Seite was dazu tun, indem ich natürlich, ich habe gar keine Deadlines, aber wenn ich welche hätte, dass ich sage, da macht ihr da keinen Stress auf der Ebene. Da kann ich einen Support sozusagen liefern und natürlich, dass ich das gesehen habe sozusagen und das schätze, dass du dich mir anvertraust. Gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, du musst dich in diesem Raum nicht bei mir entschuldigen. Und wenn in irgendeiner Weise deine Arbeit oder irgendwas beeinflusst ist, musst du dich dafür vor mir nicht rechtfertigen. Ich verweise dich aber zum Beispiel an eine psychologische Ambulanz der jeweiligen Uni, wo ich gerade arbeite. Und da sind irgendwie, oder es gibt anonyme Hotlines, wo du anrufen kannst. Ich schicke dir den Link, nehme da eine Barriere vielleicht raus. Also, dass ich dann schon abgebe, das ist nicht mein Ressort, das kann ich auch gar nicht leisten. Auch da wieder keine falschen Versprechen sozusagen. Aber dass ich trotzdem gerne den Raum geben möchte und anerkennen, dass ich da eben einen anderen Menschen vor mir habe und nicht irgendwie eine Nummer, für die ich Credits eintrage. Das ist mir schon sehr wichtig. Das ist irgendwie ein Spagat, aber ich finde es wichtig, dass auch das mal genannt wird. Ich habe tatsächlich, ist nur so eine banale Anekdote auch von einer Sprechstunde, von einer digitalen Sprechstunde vor 2 Wochen. Da ist mir dann was dazwischen gekommen und es hat sich kurz verzögert durch, einfach durch eine Geschichte mit meinen Kindern. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was es war. Und ich musste dann eben zurückrufen und der Studierende am anderen Ende der Leitung sagte dann auch, so, ist überhaupt kein Problem. Das ist ja schön, das macht sie so menschlich. Man kriegt dann auch mal so was Menschliches mit. Und er beschrieb das halt gerade so während der Pandemie als sehr angenehme Erfahrung, dass man auch mal, ja, da sozusagen teilhaben kann, dass da kein Roboter am anderen Ende der Leitung sitzt. Also es muss nicht nur negativ sein, glaube ich, aber es ist ganz stark verankert, vielleicht auch typisch im deutschen System, dass diese Distanz ganz wichtig ist. Und noch ein letztes Wort dazu, betrifft auch so eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber es sind oft wirklich diese Labels, glaube ich, und dass man es manchmal auch umgekehrt aussprechen muss. Ich erinnere mich da wirklich an einen markanten Punkt in meiner Biografie war wirklich eine Dozentin, die am Ende des Bachelors so, als es darum ging, die Bachelorarbeit zu konzipieren, vor einer Schreibgruppe dann gesagt hat, remember, you are scholars now. Also sie machte wirklich klar, ihr seid jetzt auch Forschende, ihr seid jetzt da, nehmt euch da selber ernst und ihr leistet einen Beitrag, egal wer das liest nachher, aber jetzt seid ihr Teil des akademischen Diskurses. Und da war für mich das erste Mal so ein Moment, wo ich dachte, ja, es geht auch, wir dürfen auch Forschung machen und es wird tatsächlich irgendwie vielleicht auch nachher rezipiert oder es kann zumindest potenziell einen Beitrag für sowas wie akademischen Austausch leisten. Und um mit Jessicas Worten dazu sprechen, ist es nicht nur so ein administrativer Vorgang, sondern ja, da liegt eben die Chance, mitsprechen zu können, mitschreiben zu können. Das finde ich enorm wertvoll, das auch schon in früherem Stadium an Studierende zu spiegeln und zum Beispiel auch, ich ein paar Mal gemacht, zu Konferenzen einzuladen und eben nicht davon auszugehen, oh, die stören ja nur.
Ja.
Ja, du hast gerade total viele so Buzzwords gesagt und Till, Katharina und ich kommen aus dem Nicken ja gar nicht mehr raus. Du hast ganz viel gesprochen von Versprechen einhalten und von Vertrauen. Viele Sachen, die sich um Beziehungen drehen einfach. Und ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückrollen, weil mich interessieren würde, wie sprichst du mit Studierenden, um es überhaupt möglich zu machen, um über das Stereotyp, das ja erstmal auf dir drauf liegen muss, nämlich da ist wieder so eine Lehrende und die wird genauso sein wie alle anderen Lehrenden auch. Vielleicht ist die ein bisschen weniger streng oder ein bisschen mehr streng, aber im Prinzip ist das alles Lehrende, 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 Lehrende. Wie machst du das, dass Studierende über dieses, und ich glaube, das ist vom System so irgendwie eingebaut, dass Studierende erstmal mit im besten Falle Vorsicht, im schlimmsten Falle mit Furcht in einen neuen Unterricht reingehen und erstmal gucken, okay, was will die von uns? Meint die das ernst? Also diese ganzen Zweifel, die einfach Studierende mitbringen, weil in der Schule sowohl als auch an der Uni die Regeln sich ständig ändern, obwohl sie sich eigentlich nicht ändern sollten. Und Leute sagen, sie interessieren sich, aber dann interessieren sie sich doch nicht. Und wenn es hart auf hart kommt, ist jeder Studi irgendwie für sich allein. Also meine Frage ist, wie redest du mit Studierenden? Was sagst du Studierenden, damit sie lernen können und verstehen können, oh, die interessiert sich wirklich. Oh, okay, die möchte wirklich unsere Ideen hören. Die möchte wirklich, dass wir uns selbst ernst nehmen. Wie machst du das? Was ist dir da wichtig in der Kommunikation?
Ja, sehr, sehr schwere Frage, weil die natürlich auch weitreichend ist. Ich habe tatsächlich, um den einfachsten Punkt vorwegzunehmen, bisher es immer so gemacht, dass ich beim Siezen sozusagen geblieben bin. Das würde ich tatsächlich gerne ändern, aber das war so die Spur von dem, wo ich den Konventionen, glaube ich, noch sehr stark folge. Gesagt, das ist was ich mir fürs nächste Semester vorgenommen habe, auch das jetzt wirklich mal zu machen, damit man einfach nochmal ja nicht dieses Ungleichgewicht hat. Denn ich habe zwar umgekehrt auch gesiezt, weil ich schon wollte, dass es auf einer Ebene bleibt, aber man rutscht dann doch ins Du, wenn die Leute sich untereinander duzen, wenn die sich schon untereinander kennen, die KommilitonInnen. Aber das ist was, das, weil ich es für absolut nicht essentiell halte, aber glaube ich tatsächlich sehr, sehr stark im Deutschen eben verankert, ne, dass das sein muss. Das ist eine Kleinigkeit, aber vor allem finde ich es einfach wichtig, das mache ich über, hier ist es ja die IKVV-Ankündigung in Bielefeld, dass ich meistens schon reinschreibe, so dass es wirklich völlig willkommen ist, wenn Primärquellen gewünscht werden, dass man sich vorher per E-Mail bei mir melden kann. Erfahrungsgemäß ist die Resonanz da sehr gering bis gar nicht vorhanden. Wenn sie dann aber doch punktuell mal kommt, freut man sich natürlich drüber. Und ich habe auch das Gefühl, phasenweise haben das mehrere Lehrende gemacht, dass es auch an Routinen gebunden ist. Also wenn es wirklich ernst genommen wird und keine Floskel ist und viele das machen, dann ist eben gerade bei solchen Themen, die vielleicht mal was Neues reinbringen, auch oder neue Ansätze reinbringen, durchaus die Bereitschaft wahrscheinlich größer, vermute ich. Und das tue ich eben im Seminar auch. Die letzten Kurse, die ich gemacht habe, waren Blog-Seminare mit wenigen geblockten Wochenendterminen. Da war natürlich dann das Zeitfenster eng, wo Inputs noch reingebracht werden konnten. Das habe ich dann aber ja auf schriftliche Weise trotzdem versucht, auch dann zum Beispiel über ein Online-Padlet noch andere Themen mit reinzubringen und bin darauf in den Seminardiskussionen eingegangen. Generell versuche ich das wirklich dann nochmal separat über den E-Mail-Verteiler, wirklich ein paar Wochen bevor der Kurs losgeht, wirklich nochmal zu schreiben, bitte, ich meine das ernst, meldet euch gern, wenn ihr bestimmte Themen, Ideen oder Fragen habt, die auf jeden Fall ins Seminar rein sollen. Und ansonsten versuche ich immer so kleine Open Spaces dafür mit reinzubringen in den Seminarpanels selber. Das ist so eine formale Sache. Ansonsten finde ich es, wie gesagt, ganz wichtig, ja, sich selber stark zu reflektieren während der Seminarsitzung natürlich. Und wenn man in diese, oder ich zumindest, in diese Sprache mal reinrutscht, wo man doch in so einen Gestus kommt von Beurteilung, oder ich würde sagen, Beurteilung ist halt immer auch ganz schnell Verurteilung, dass man sich so ein bisschen zurücknimmt und dass man wirklich nachfragt, dass man die Leute, wenn die in einem Diskussionsgang sind, den man vielleicht nicht erwartet hat, ihnen den Raum gibt und wirklich dann auch die Leute nicht abzuwürgen und auch nicht einfach nur die Ideen, die man vielleicht selber dazu hatte, auch noch schnell mit reinzupressen, sondern wirklich dann nachzuhaken, zu sagen, so, wer geht in die ähnliche Richtung in der Moderation und ja irgendwie den Raum zu geben, der tatsächlich auch den einen Gedanke, den eigentlich ja jeder Gedanke verdient hat und da eben nicht vorschnell zu sagen, gedanklich, ich weiß, wohin der Hase jetzt läuft. Das führt uns in eine falsche Richtung, in Anführungszeichen, oder in eine, die jetzt uns nicht weiterbringt, dass man solche Gedanken wegschiebt. Bei aller Seminarplanung, die man vorher macht und bei den Erwartungen, die man hat, auch was man theoretisch einbinden möchte, dass man diese Open Spaces wirklich lässt. Das finde ich enorm wichtig. Und ja, was ich tatsächlich auch sehr konkret mache, ist, dass ich das benenne, dass wir alle Forschende sind. Es kann sein, dass das wirklich eine Kleinigkeit ist. Ich finde das persönlich wichtig, weil ich das oft auch rückgemeldet bekommen habe, dass man dann, wenn man das wirklich den Gedanken zulässt, gerade auch von Bachelorstudierenden, die meisten Seminare, die ich jetzt mache, sind im Bachelorstudium angesiedelt, oft in so Basismodulen tatsächlich auch, dass sie sagen, so, das ist, hat uns noch keiner gesagt, das habe ich auch noch nie gedacht. Und das dann werden tatsächlich auch, habe ich das Gefühl, Essays, ich will nicht sagen mit einer anderen Motivation, aber mit einem anderen Zugang betrachtet, eben nicht nur als Leistung. Und gerade wenn Ergebnisse vielleicht dann noch wirklich diskutiert werden, wenn die mit eingebunden werden und nicht nur so verpuffen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ich muss zugeben, das habe ich gerade in dem letzten Jahr auch lange nicht immer geschafft. Da hat es dann auch mal Eintragungen zum Beispiel für Module Papers gegeben, Eintragungen der Note, bevor ich ein schriftliches Feedback an die Leute schicken konnte, weil es einfach wirklich sehr viel war an Arbeitssynchron. Aber es ist wichtig, dass es stattfindet und dass nicht einfach nur das so Leistungen im Sinne eines akademischen Diskurses dann einfach nur verpuffen. Dann ist es wirklich dieses, okay, ich habe wirklich mit Herzblut an einer Sache gearbeitet und es wird trotzdem eben nicht als Inhalt gewertet. Das finde ich, da versuche ich gegen anzugehen. Und ich weiß, mag ja sein, dass das auch Studierende von mir hören, dass das nicht immer geklappt hat, aber das ist wirklich ein Ziel, das ich für sehr, sehr wichtig halte, das zu spiegeln. Ich habe es wirklich gelesen. Die und die Gedanken finde ich wertvoll oder spannend. Und teilweise dann wirklich vielleicht auch sogar in Austausch zu bleiben, wenn jemand sagt, ich möchte da eigentlich mehr zu machen oder eben zu verweisen auf Netzwerke, auf Konferenzen, da auch Bachelorstudierende mit einzubinden. Denn woher soll sonst auch eine Begeisterung für Forschung kommen in diesem Korsett sozusagen der Studiengänge, wie sie jetzt sind, wo, glaube ich, alle Parteien ziemlich drunter leiden eigentlich, ja.
Also ich möchte auf zwei Punkte nochmal eingehen. Zusammenfassend, ich höre daraus, du stellst dich sehr stark zur Verfügung als Kommunikationspartnerin für die Studierenden im Vorhinein der Seminare, während der Seminare, in Bezug auf Hausarbeiten, auch in Bezug auf schwierige Themen, das, was du gesagt hast, in Sprechstunden auch Mental Health Issues. Bist du bereit, im Prinzip zuzulassen, auch wenn das nicht deine Hauptexpertise ist. Und ich glaube, dass allein die Bereitschaft, über solche Sachen offen zu kommunizieren oder überhaupt, sagen wir erstmal, offen zu kommunizieren als Mensch, total viel macht. Ich glaube, das merken Studierende ganz schnell in Seminaren. Und wenn man das dreimal durch Sprechakte bestätigt hat, dann wird man darin auch ernst genommen. Ich glaube, das hat eine ganz große Macht. Was ich total spannend finde, ist auch, dass du mehrfach gesagt hast, dass das schwer ist und wahnsinnig viel Zeitaufwand auch kostet. E-Mail-Kommunikation, aber auch die Kommunikation in Seminaren. Also wenn man Studierenden Raum gibt, dann muss man bereit sein, sich selber zurückzunehmen und das gegebenenfalls auch so stehen lassen, ohne dass man nochmal seinen Senf dazu gibt, weil das eben ein, wenn man seinen Senf dazu gäbe, würde es einen wieder in die Autoritätsposition geben, obwohl das nicht unbedingt nötig wäre, weil der Diskurs unter Studierenden produktiv genug ist. Und du hast gesagt, dass manche deiner eigenen Ansprüche manchmal auch nicht einlösbar sind. Und das hast du auch ganz am Anfang gesagt, wo du gesagt hast, okay, wenn ich Versprechungen mache, dass ich E-Mails direkt beantworte, das ist manchmal nicht einfach möglich. Und da ist angedeutet, dass man durch die eigenen Ansprüche auch manchmal in eine Überforderung gerät. Und meine Frage an dich wäre, wie kommunizierst du das? Wie kommunizierst du darüber mit Studierenden, wenn du feststellst, das habe ich denen gesagt, aber au backe, ich schaff's gerade nicht, geht gerade nicht. Was für eine Sprache verwendest du? Wie redest du darüber?
Also tatsächlich sehr ehrlich, würde ich sagen, mittlerweile. Also ich muss schon sagen, so im ersten Online-Semester hat man dann schon versucht, das auch so ein bisschen ja runterzuspielen und hat gedacht, naja, in der nächsten Woche wird das besser. Aber ich sage mittlerweile in digitalen Seminaren ganz klar, es kann einfach ein oder zwei Tage dauern. Ich lese die Sachen, aber es kommt wirklich sehr viel rein. Es ist sehr viel Traffic, wie bei Ihnen allen. Also ich versuche da auch auf Augenhöhe irgendwie zu bleiben. Aber dass ich da auch eben nicht zwischen Tür und Angel drauf eingehen möchte, gerade wenn inhaltliche Fragen sind oder Probleme und dass eine Antwort kommt, aber dass es eben zwei Tage dauern kann. Und wenn es eben länger dauert als zwei Tage, dass Sie dann gern auch nochmal eine Erinnerung schreiben dürfen, da sage ich auch immer, ich nehme das nicht als unhöflich, bitte, das dürfen Sie gerne machen. Und wenn es dringend ist, aber dass es eben wirklich diese Verzögerung geben kann. So, da weise ich von Anfang an drauf hin mittlerweile. Und ansonsten habe ich tatsächlich gelernt, die Dinge, die ich hoste, dann offline sozusagen oder online ganz klar zu benennen und eben auch ein bisschen zu begrenzen. Also, dass es nicht hilfreich ist, auch natürlich in Live-Seminar-Sessions jetzt in der digitalen Lehre. Gleichzeitig einen Chat, einen Padlet und eben die Live-Diskussion mit Ton und Video, so es denn die Videozuschaltungen gibt, zu hosten. Oder aber wenn man es sagt, dann wirklich ganz klar zu sagen, im Moment bewege ich mich primär auf der Ebene. Ich lese gleich auch wieder im Chat, benenne einen Zeitpunkt, also das ist konkretisieren und eine Transparenz zu schaffen. Wer sich also nicht verbal beteiligen kann, mag, kann da schreiben, aber es hat gerade die Priorität an dieser Ebene. Oder wir wechseln jetzt eben auf das Padlet. Da lese ich gerade, da diskutieren wir. Dass man eben das markiert sozusagen und da eine Transparenz schafft, um trotzdem ja wertzuschätzen, was auf unterschiedlichen Ebenen reinkommt. Und irgendwo ist es natürlich auch in der Offline-Kommunikation in den Seminarräumen ganz ähnlich, dass ich sage zum Beispiel, wir sammeln jetzt wirklich mal gemeinsam und dann, dass ich markiere, danach kommt wieder eine offene Austauschphase, wo wir länger vielleicht auch in Argumente einsteigen können. Jetzt erstmal nur stichwortartig sammeln, verschiedene Gedanken, ein bisschen clustern. Also ich kündige diese Phasen in einer Seminarsession immer sehr klar an. Und natürlich auch, wenn ich eigene Inputs vorhabe zu geben. Und es ist, glaube ich, wirklich so ein ständiger Spagat, irgendwie in der Balance zu bleiben, genug fachlichen Input zu geben, aber wirklich auch diesen Raum zu lassen für den Studierenden internen Austausch sozusagen, den du gerade genannt hast, Till. Also das ist, glaube ich, in der Lehre allgemein immer eine Herausforderung, aber es ist enorm wichtig, das immer, ja, es ist, glaube ich, eher der Hauptpunkt, wirklich es ständig zu reflektieren. Nicht im Sinne von, ich hinterfrage mich, bis ich in Selbstzweifeln ersticke, aber immer so ein bisschen prüfend drauf zu gucken, wo bewege ich mich, diese Metaebene zu behalten. Das ist, glaube ich, mein Hauptweg da eigentlich, genau.
Das zu reflektieren, höre ich auch raus, machst du für dich selber viel und strukturierst dann deine Arbeitsabläufe anders gegebenenfalls. oder klarer. Und du machst es aber auch mit den Studierenden oder für die Studierenden. Also du sagst denen, so und so sieht die Lage aus. Und ich glaube, das ist auch total hilfreich. Also was du vorher gesagt hast, ne, einfach nur zu sagen, oh, ich hatte gerade noch was anderes, ich muss jetzt erstmal zurückrufen. Und dann kriegt man sofort die Rückmeldung, ja, das ist was Menschliches, oder von Studierenden gesagt zu bekommen, ja, ist kein Problem, kenne ich. Ne, das ist ja auch eine menschliche Ebene, wo schon das Gegenüber dich als Mensch akzeptiert und nicht als Autoritätsperson, der man sowas nie sagen dürfte letztlich, ne? Was schon auf eine gute Beziehungsebene hindeutet. Ich habe in einer meiner letzten Seminarsitzungen habe ich meine eigene Anstellungssituation nochmal erklärt, weil Studierende oft nicht tatsächlich nichts darüber wissen, wie Universitätsbetrieb funktioniert, woher auch. Und ich habe gesagt, ich gebe dieses Seminar auf Honorarbasis über einen Lehrauftrag. Und dabei verdiene ich so und so viel und mir werden aber nur die tatsächlichen Lehrstunden, also die Unterrichts-, die Präsenzstunden überhaupt bezahlt. Das heißt, ich bin nur bereit, so und so viel darüber hinaus zu leisten, und das schränkt die Möglichkeiten ein, die ich in meiner Lehre habe. Ich habe das nicht jammernd oder beklagend oder nörgelig gesagt, was für eine Zumutung das ist, obwohl es tatsächlich eine Zumutung ist, wie wenig man auf Lehraufträgen verdient, oder dass halt keine Festanstellungen oder befristete Anstellungen zur Verfügung stehen, um qualitativ hochwertige Lehre zu machen, oder nicht genug davon jedenfalls, sondern einfach matter of factly die sozialen und ökonomischen Umstände erklärt, unter denen ich Lehre mache und unter denen Lehre an der Universität so stattfindet. Und das ist natürlich für Studierende erstmal eine krasse Erkenntnis, weil die denken, wir haben alle feste Jobs. Warum sollten sie das nicht denken? Und sind gut bezahlt und verdienen eine gute Rente und sowas. Und das ist auch eine Ebene für mich gewesen, erstens meine eigene Prekarität in was Empowerndes zu münzen, aber eben auch zu sagen, okay, so und so viel könnt ihr von mir erwarten und wäre total bereit, mehr darüber hinaus zu leisten, aber ich kann das nicht. Und unter den Bedingungen, unter denen ich arbeite, kann ich das nicht. Und das sorgt für total viel Empathie und Verständnis. Und dann sagen Studierende sofort, naja, klar, wenn das so ist, dann läuft das hier eben nur in diesem und jenem Rahmen, und bestimmte Sachen können wir dann nicht erwarten. Und mit der Zeit, die wir gemeinsam haben, machen wir trotzdem das Beste drauf. Und das habe ich als eine super Strategie empfunden, in dem Moment Augenhöhe herzustellen. Und die Bedingungen unseres gemeinsamen Lehrens und Lernens klarer zu machen.
Mich würde noch interessieren, Tabea, du hast es so vorhin sehr deutlich gesagt, dieses, was man wenn man als Lehrerin ausgebildet wird, sehr oft zu hören bekommt und was sich auch in die Lehrendenkultur an der Uni irgendwie so überträgt oder da auch viel vorkommt: Respekt bekommt man nur bei Distanz. Das fand ich ganz schön krass, weil mir das nicht so klar war, dass das, ich glaube, mir kommt dieser Impuls oder dieser Diskurs schon vage vertraut vor, aber ich glaube, ich hatte das nie so klar, dass das wirklich was ist, was einem so eingetrichtert wird. So hörte sich das ein bisschen an, und mich würde total interessieren, du hast jetzt nochmal gesagt, du bist im Prinzip immer noch auf dem Weg dahin, dich davon weiter zu entfernen, indem du zum Beispiel das Duzen nächstes Semester mal ausprobieren wirst. Wie hast du das geschafft, dich, wenn du sozialisiert worden bist als Lehrende in einem Kontext, wo das so stark ist, wie hast du das geschafft, dich davon zu lösen und was anderes machen zu wollen?
Ja, also es ist, glaube ich, ein fortwährender Prozess, wie du gerade gesagt hast. Also ich frage mich natürlich immer selber, auch ein Stück weit geht man ja von seiner eigenen Biografie aus, was waren tatsächlich Veranstaltungen, die einen enorm abgeholt haben, wo man das Gefühl hatte, man wird gesehen, die Diskussion hat in irgendeiner Form wirklich einen Impact, da wird man ernst genommen auch tatsächlich und es entwickelt sich was Spannendes. Und das sind eben diese berühmten Seminar-Sessions, wo man wirklich dann abends rausgeht und denkt, ach, ich hätte noch bis in die Nacht da sitzen können. Und welche Sessions waren das? Wo ist das stattgefunden? Was waren da die Bedingungen? Wie möchte ich als Lehrende eben solchen Anforderungen gerecht werden, da möglichst selber nah dran zu kommen? Und das ist wirklich so ein ständiges sich hinterfragen und auch natürlich damit abzugleichen, was Erwartungen der Studierenden sind. Also ich erinnere mich noch, als ich an einer neuen Uni angefangen habe, Lehrbeauftragte zu sein, dass ganz stark die Rückmeldung dann kam, passen Sie mal auf. Da kamen dann wirklich Studierende, es waren nicht nur Einzelne, dann wirklich in Session Breaks zu mir und haben gesagt, Sie müssen aber aufpassen, Frau Weber, Sie sind so freundlich, das nutzen die Leute aus. Also da war nicht nur das Narrativ von Lehrendenseite, dieses, die machen echt, die versuchen überall durchzukommen mit geringstem Aufwand, sondern das war schon innerhalb der Studierendenschaft so, wenn sie so freundlich sind, dann bringen die Leute hier keine Leistung. Und da war ich die ersten Male, war ich wirklich baff. Ich habe mir dann natürlich Antworten überlegt, wie ich darauf eingehe. Ne? Aber auch da natürlich schwer, nicht gleich in so einen Impetus zu kommen wie, das lassen Sie mal meine Sorge sein, ne? Sondern wirklich sagen, das ist interessant, dass Sie das so sehen. Und dann aber wirklich zu erklären und zu begründen, dass es ein bewusstes Vorgehen ist, wie ich vorgehe. Und dass ich versuche, ja wirklich Räume zu lassen und den Leuten gewisse Freiräume zu geben und sie auch ernst zu nehmen als, wie ich sagen würde, autonome Erwachsene, die da in dieser Lernsituation stehen und durchaus selber Entscheidungen fällen dürfen, die ich nicht immer wissen muss. Also das ist auch da so ein ständiger Spagat und da habe ich doch am Anfang oft auch mich bei Gedanken ertappt, ja, das war jetzt wirklich zu undistanziert und jetzt habe ich hier so ein bisschen so ein Playground irgendwie eröffnet, das war falsch, ich bin eine schlechte Dozentin, jetzt nehmen die mich nicht mehr ernst und bestimmt funktioniert jetzt gar nichts mehr und das stimmte aber einfach nicht. Also es waren keine Kurse, die sich leistungsmäßig schlecht entwickelt haben, aber die Angst war bei mir sofort da und es fällt mir eben, mittlerweile fällt mir das deutlich leichter, aber die Rückmeldungen, die kommen auch an den an allen Unis, wo ich bin, kommen die immer wieder punktuell. Ne? Sie sind wirklich zu nett. Ne? Teilweise eben positiv, das kenne ich nicht, so eine Art des Umgangs, gerade auch in den E-Mails, dass da so wirklich auf Punkte eingegangen wird und dass das was Tolles ist. Aber auch oft eben verbunden mit diesem, Sie müssen aber vorsichtig sein. Ne? Das ist also wirklich, ist schwierig. Natürlich auch dann immer gekoppelt daran, ich möchte, dass meine Leistung gesehen wird und die Studierenden untereinander vergleichen natürlich ihre Leistungen und jetzt hat sich aber Student oder Studentin XY vielleicht weniger eingebracht, hat aber am Ende auch die AQT und ich habe mich so doll engagiert, wird das in irgendeiner Weise als Mehrwert gesehen? Also da wirklich auf eine Ebene zu kommen, dass man immer spiegelt, alles, was sie bereit sind zu geben, sozusagen für diese Diskussionen, die wir hier haben, das hat automatisch einen Wert, der sich aber nicht in Punkten widerspiegeln lässt. Und das ist etwas, das unsere Diskussionen in der Qualität total nach oben setzt, wo sie einfach natürlich auch wahrscheinlich eine bessere Zeit hier einfach haben, aber wo generell etwas Bleibendes ist, das man nicht messen kann in Zahlen, in Credits, das versuche ich tatsächlich immer irgendwie einzubringen, dass ich auch tatsächlich am Ende der Kurse, wenn es so ist, ehrlich sage, es hat mir Spaß gemacht und ich ziehe daraus wirklich Inspiration. Und besonders spannend fand ich heute die und die Gedanken, die Sie vorgebracht haben. Also das klingt alles so banal. Also gerade im pädagogischen Kontext wird wahrscheinlich der eine die andere sagen, ja, aber das sollte man doch sowieso immer. Ich glaube aber, dass es oft eben durch Zeitdruck, durch den ökonomischen Druck und so weiter, das oft in der Lehre keinen Raum findet. Man möchte mit seinem Stoff durchkommen, man hat selber ja auch bestimmte Prüfungsleistungen am Ende vor Augen, die eben abgeleistet werden müssen. Man möchte, dass die Studierenden auch möglichst viel von diesem Kurs haben, auch im Sinne von Credits und dass dann nicht Leute auf der Strecke bleiben, wie man so schön sagt, und dann am Ende nicht ihre Essays zum Beispiel einreichen und so weiter. Man muss das ja alles gleichzeitig auf dem Schirm haben und ich bin wirklich dafür, da vor allem Transparenz zu schaffen und die Leute so stark wie es geht, zu involvieren. Und was Till eben genannt hat, das mache ich tatsächlich auch mittlerweile, dass ich das thematisiere mit den Lehraufträgen, gerade auch im Hinblick auf Hausarbeiten zum Beispiel. Ich habe wirklich in einem extremen Jahr hatte ich dann mal 70 Hausarbeiten, die ich gleichzeitig betreut habe. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist von der Qualität ist das natürlich nicht gut machbar, wenn das eine unvergütete Arbeit ist. Und da habe ich wirklich gemerkt, ich mache es mit Begeisterung, aber es kann auch nicht sein, dass ich jede Nacht da sitze und dass im Endeffekt trotzdem dann nachher eine Begleitung nicht so ausführlich stattfindet, wie ich sie eigentlich für angemessen halte und dass ich da tatsächlich auch bei Rückfragen dann hört man im Kollegium, na, aber du musst es machen. Andere sagen, ja, gib irgendwie vor, nur 15 Leute pro Kurs. Aber es gibt eben nicht diese, empfinde ich zumindest so, in so einem Lehrauftragsverhältnis, nicht diese Definition, was da sein muss und was sein darf. Und man hat ja wirklich entweder gar keine Bezahlung dafür oder so eine Pauschale von, ich weiß es nicht, 3 Semesterwochenstunden pro Semester. Und das ist natürlich eigentlich wirklich a bad joke. Und das finde ich, das müssen die schon wissen. Und das nutze ich jetzt zum Beispiel als Erklärung, dass ich sage, okay, möglichst nicht mehr als 20 Leute gleichzeitig. Es ist einfach nicht machbar. Ich mache es wirklich gerne. Ich möchte auch den Raum lassen für benotete Prüfungsleistungen, gerade weil ich natürlich auch sehe, so werden dann eben Themen wirklich vertieft, so können die sich dann auch natürlich begeistern für diese Projektarbeit. Und das ist ja das, was sie auch als Schriftstück nachher dann weiter behalten können. Die Essays gehen vielleicht irgendwann unter. In der Hausarbeit guckt man vielleicht nochmal rein oder nutzt es als Inspiration für eine Bachelor-Masterarbeit. Und deswegen ist mir das wichtig, aber da versuche ich auch da sehr klar zu sein, sage so und so sieht es aus. Ich habe noch die beiden anderen Jobs oder zeitweise auch mehr. Deswegen muss ich eben sehen, dass ich das ein Stück weit begrenze, um trotzdem eine gute Begleitung für sie gewährleisten zu können. Und das ist, wie Till gesagt hat, dann ist auch das Verständnis da sehr groß und die Akzeptanz. Auch wenn meine Angst immer sehr stark war, dann so, ich bin doch nicht die gute Lehrende, weil ich eben Nein sagen muss. Und dann, ne, das ist die berühmte Sache, dass das Nein dann aber ehrlicher ist und auch netter ist auf Dauer als das Ja, das dann so eine Verbindlichkeit voraussetzt, die man nicht in einer qualitativ hochwertigen Weise einlösen kann.
Ja, nur ganz kurz, ich prüfe nicht auf Lehraufträgen. Ich sage ganz klar, ich nehme keine Prüfungen an, weil das einfach zu viel Zeit ist.
Ja, ich finde das total wichtig, was du gerade gesagt hast mit, also zwei Punkte. Das eine ist, du hast gesagt, wenn du offen mit Studis darüber sprichst, dass bestimmte Dinge halt auf den Arbeitsverträgen, auf denen du dich befindest oder auf denen wir uns befinden, einfach nicht gehen, dann trifft das bei Studierenden auf viel Verständnis. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber was ich auch glaube, ist, dass sich dann dass es nicht nur Verständnis, sondern die negative Energie, die Studierende dadurch erfahren, wenn wir ihnen sagen müssen, hey, geht nicht, musste jemand anders suchen. Und das ist der Grund dafür. Richtet sich dann in eine bessere Richtung, glaube ich. Weil die können, ich glaube, wenn die das nicht wissen, dann ist erstmal, oh, die blöde Weber hat meine Arbeit abgelehnt oder die will mich nicht betreuen. Sondern die merken dann, okay, die Weber hat einen sehr guten Grund, warum das gerade nicht geht. Und der Grund hat nichts mit Frau Weber zu tun oder mit Tabea zu tun, sondern das hat mit der Uni zu tun. Und wie das in der Uni läuft, ist scheiße. Und ich glaube, ich merke ganz verstärkt, jetzt auch mit dem Hashtag Ich bin Hanna und so, da bewegt sich auch in der Studierendenschaft was. Also so, wenn wir helfen, Studierenden zu verstehen, wie größere Unistrukturen funktionieren oder Bildungspolitik generell funktioniert, dann erzeugt das ganz viele Möglichkeiten für Studierende Agency zu haben in der Art und Weise, wie sie an diesem Diskurs teilnehmen. Nämlich nicht nur als passive, in Anführungsstrichen, Opfer eines Bildungssystems, sondern als aktive Akteure in einem Bildungssystem. Und Studierendenstimmen können da durchaus was reißen. Also die können durchaus in Unipolitik teilhaben und zumindest sagen, hey, wir finden das doof, wie das läuft. Und dass unsere Lernenden nicht in der Lage sind, uns so zu betreuen, wie wir das bräuchten, um den größten akademischen Fortschritt zu machen, sondern immer daran gebunden sind, wie ihre Verträge aussehen, beziehungsweise uns einfach Dinge nicht anbieten können, obwohl wir es toll fänden, wenn wir das mit diesen Lernenden machen könnten.
Das war der erste Teil dieser Folge des Unconditional Teaching Podcasts mit Tabea Weber. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, warum nett sein, wir würden das eher praktizierte Empathie nennen, für uns als Lehrende kein Persönlichkeitsfehler ist, sondern eine didaktische Haltung und was diese Haltung alles ermöglicht und leichter macht.